Herzlich willkommen im Kepler Salon. Ein Teil von Ihnen hat jetzt schon seit 6:30 ausgeharrt. Ich bewundere Sie sehr für Ihr Engagement, gerade bei diesem Kepler Salon. Das ist nämlich ein ganz besonderer in vielerlei Hinsicht. Ich sage Ihnen einmal zwei Gründe zu Beginn, warum das ein besonderer Kepler Salon ist. Der erste ist ein Jubiläum. Heute wird der Kepler Salon 100. Der 100. Kepler Salon in diesem Kulturhauptstadtjahr, eine Institution, die unglaublich erfolgreich ist und, wie man auch heute an ihrem Besuch sieht, sehr geschätzt wird. Das ist Grund Nummer eins. Grund Nummer zwei ist, dass dieser Kepler Salon auch der Auftakt zu einem Festival im Festival Linz 09 ist. Und dieses Festival heißt 4020. Und der Mann, der sich bei dem Festival am besten auskennt, ist Peter Leisch. Er ist der künstlerische Leiter dieses Festivals. Und Sie werden uns jetzt kurz sagen, warum dieses Festival hier beginnt und was es mit dem Festival auf sich hat.
Herzlichen Dank, schönen guten Abend, willkommen im Kepler Salon und ganz herzlich willkommen beim Festival 4020. Es mag Sie überraschen, dass eine diskursive Veranstaltung, eine Veranstaltung, die um ein Buch kreist, ganz am Anfang des Festivals steht, aber das steht schon eigentlich auch programmatisch in unserem Untertitel. 4020 heißt nicht nur 4020, sondern es heißt auch mehr als Musik. Und mehr als Musik heißt zum einen den Versuch, Gedankenanstöße zu vermitteln, ein Thema miteinander zu besprechen und auch Querverweise zu anderen künstlerischen Sparten, zu Literatur, zur bildenden Kunst, zum Film und einfach auch zur Philosophie, zum Nachdenken zu vermitteln. Wir hätten das natürlich auch viel spektakulärer in einem Eröffnungsevent tun können, aber um diesen diskursiven Charakter zu betonen, schien uns der Kepler Salon, für dessen Gastfreundschaft ich mich recht herzlich bedanken will, dass er uns ein Forum verleiht, recht herzlich bedanke. 4020 findet heuer zum zweiten Mal statt. 4020 findet heute zum zweiten Mal in diesem Jahr statt. Üblicherweise biennal, aber durch das Kulturhauptstadtjahr zum zweiten Mal. Und es widmet sich dem sehr großen, uferlosen, fast überdimensionalen Thema Gott. In diesem Rahmen geht es aber darum auch, das auf die gesellschaftliche, die kulturelle Wirklichkeit herunterzubrechen, auf unseren ganz konkreten Umgang mit anderen Religionen, wie es sich in unserem eigenen Eigenbild und auch in Fremdbildern im Betrachten der anderen vermittelt. So auch ein ganz zentrales Anliegen dieses Kepler Salons heute mit Barbara Frischmuth, deren Buch vom Eigentümeln und vom Fremden betitelt ist und dem es sehr stark um unsere Auseinandersetzung, unsere Begegnung auch mit der muslimischen Kultur geht auch. 4020 behandelt aber auch das Konfliktpotenzial von Religionen. Sie werden morgen eine Reihe von Konzerten hören können, die unter dem Thema Gottesstreiter stehen. So ein Konzert, das die beiden mittelalterlichen Persönlichkeiten Bernhard von Clairvaux, dem Prediger der Kreuzzüge, Peter Abelard gegenüberstellt, ersten großen Humanisten des Mittelalters, der einen Dialog zwischen den Religionen gesucht und auch gefunden hat und dafür auch bitter bezahlen musste. Sie werden auch eine ziemlich zum ersten Mal in Österreich eine Rezitation von zwei Vokalisten aus Serbien hören, die aus sehr alten Vokaltraditionen schöpfen, die Brüder Teofilovic, die ist unter dem Thema Gottesstreiter. Gott hat zum einen mit gesellschaftlichen Dimensionen zu tun, zum anderen aber auch mit sehr persönlichen Verfasstheiten, die immer sehr stark auch mit, so zumindest unsere Sicht bei der Konzeption des Festivals, eben auch mit persönlichen Grenzerfahrungen zu tun hat. Grenzerfahrungen, die Tod, Verlassensein, Krankheit, Ausgesetztsein betreffen. So wird der Freitag etwa unter dem Thema Nacht der Seele stehen. Es geht zum einen um ein Konzertrezital einer libanesischen Nonne von Sœur Marie Kérouz und um eine Bearbeitung eines Einakters von Jean Cocteau, der für die Markus Kupferblum verantwortlich zeichnen wird, der heute auch unter uns weilt. Hier geht es kurz angerissen um eine Frau, die mit ihrem abwesenden Geliebten telefoniert. Es bleibt, sie ist am Telefon und es ist ein sehr berührender, ein berührendes, langes Gespräch eben dieser Frau, wobei offen bleibt, ob sie eine Antwort erhält. Dies wird verschränkt eben auch mit Sœur Marie Kérouz im religiösen, im erweiterten Sinn. Es bleibt ja auch offen, ob das Gebet eines gläubigen Menschen eine Antwort findet oder ein hörendes Gegenüber. Der Samstag steht dann im Zeichen der Erfahrung des Todes. Ein Klassiker der zeitgenössischen Musik, Gérard Grisaille, vier Gesänge vor dem Überschreiten der Schwelle und ein Konzert des Huelgas Ensembles, ein weltberühmtes Vokalensemble im Alten Dom, das Lamentationen aus der Renaissance zu Gehör bringen wird. Und ganz am Schluss wieder eine zeitgenössische Interpretation einer alten Form von Sakralmusik, eines Oratoriums, Klaus Lang mit einem Auftragsprojekt des Festivals über eine Episode aus dem Leben des heiligen Bruno von Köln, die Oper zum Fleisch, wo das Libretto Händel Klaus geliefert hat. Das ist eben ein großer Spannbogen von Konzerten, die Sie bis zum Sonntag erleben können. Ich lade Sie ganz herzlich dazu ein, uns Ihr Ohr und diesen besonderen Stimmen, die sehr unterschiedlich situiert sind, Ihr Ohr zu leihen. Ich möchte auch, wir haben einige Programme aufgelegt, auch hier, und ich möchte darauf aufmerksam machen, es gibt kleine Postkarten. Diese hier. Und jede Postkarte ist auch eine Freikarte für ein Konzert. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und herzlich willkommen bei 4020. Danke.
Heute beginnen wir also im Themenbogen der Gottesstreiter beim Festival 4020 mit dem Thema vom Eigentümeln und Fremdeln. Wenn man sich die heimischen Medien so anschaut, Frau Frischmuth, hat man ja den Eindruck, dass wir vor allem fremdeln, was den Islam oder die muslimische Kultur angeht. Wir fragen uns plötzlich, wo sind wir dahin geraten? Jetzt haben wir eine säkularisierte Gesellschaft, eine säkulare Gesellschaft schon großteils, die gemeint hat, jetzt hätten wir das Thema Gott erledigt und auch das Thema, muss man sich einer besonderen Art kleiden, wenn man gläubig ist oder sonst etwas. Und jetzt werden wir mit Themen konfrontiert, wo wir doch ziemlich fremdeln. Überrascht Sie das, dass wir uns in dieser Situation befinden, oder war das vorhersehbar?
Naja, einerseits ja, einerseits nein. Nicht? Das überrascht mich, weil das ja eigentlich schon eine ganze Weile so geht und vor allem, weil doch die Menschen heutzutage so viel reisen und man immer annimmt, nicht, dass sie von diesen Reisen auch ein bisschen mehr als ein Teppich oder ein paar Muscheln vom Strand mitbringen. Auf der anderen Seite überrascht es mich nicht, weil Menschen sehr oft auf etwas, was sie als fremd empfinden, heftig reagieren. Dass sie es noch immer als so fremd empfinden, hat die verschiedensten Ursachen. Und da, denke ich, ist eben Ursachenforschung beziehungsweise also ein näheres Hinschauen, ein näheres Herangehen an die Problematik, die es natürlich gibt, wahrscheinlich dringend vonnöten.
Und dieses genauere Hinschauen hat sich bei Ihnen lebensgeschichtlich ergeben, dass Barbara Frischmuth eine ganz prominente österreichische Autorin ist, brauche ich Ihnen jetzt nicht extra vorstellen. Sie sind ja wissend hergekommen, wen Sie da besuchen. 1941 in Alterssee geboren, seit 1962, habe ich gelesen, publizierend tätig mit zahlreichen Romanen, Essays, Hörspielen, Lyrik, was immer man sich von einer Dichterin erwarten kann. Sie haben wirklich sehr vieles in Ihrem Leben schon gemacht und publiziert. Und ein lebensgeschichtlicher Strang, der jetzt unmittelbar in diese aktuelle Diskussion hineinführt, ist, dass Sie als junge Frau Türkisch studiert haben. Und offensichtlich haben Sie da auch eine Nähe gewonnen zum Islam, zur Türkei, zu dieser Kultur, die Sie jetzt zu einer Art Verbindungsglied in diesem etwas fremdelnden Milieu macht.
Ja, aber eine Verbindung, die wie das meiste im Leben zufällig entstanden ist. Ich habe halt mit 12 Jahren oder wann das war oder noch früher eine Ausgabe, eine purgierte von 1001 Nacht geschenkt bekommen. Das war in der Zeit halt bei Überreuter, so eine Kinderbuchausgabe. Und in Altaussee sitzend, wo es rundherum nur Berge gibt und eine einzige Straße rein und raus führt, war man natürlich als Kind da ungeheuer offen für diese Art der Welterfahrung. Und bei mir hat sich das halt gehalten, wie sich bei manchen jungen Mädchen halt, dass die als jungen Mädchen so leidenschaftliche Reiterinnen waren, ich übrigens auch, das zieht sich dann ein bisschen ins Erwachsenenalter. Und als ich halt nach der Matura in Graz an die Uni ging, hatte ich vor, entweder Arabistik, Iranistik, Judaistik, Türkologie oder irgend sowas zu studieren. Und dann hat man mir gesagt, haben wir nicht. Aber machen es doch türkisch, das haben wir bei den Dolmetschern und das ist auch von da unten. Nicht?
Und dann und Hammer,
so hat sich das ergeben. Ja.
Und Hammamet ist doch ein türkisches Bad, oder? Was ist
Hammam.
Das?
Hammamet. Hammam. Ja, ja, na ja, und so entwickeln sich dann Dinge. Und dann habe ich eben nach dem ersten Semester schon ein Stipendium bekommen, weil niemand anderer das wollte. Es gab nur einen jungen Mann, einen Mitbewerber, der hatte damals lange Haare, das war 1960, und da haben die Türken gesagt, dann nehmen sie lieber gleich die Frau. Und so hat sich das eben ergeben und natürlich bin ich immer weiter hineingeraten und ich habe dann eben in der Türkei ein Jahr lang studiert und bin dann immer wieder hingefahren. Aber wie auch sehr oft im Leben habe ich das dann, als ich selber eine Familie gegründet habe, also und einen Sohn hatte, jahrelang auf Eis gelegt. Und erst in den 80er Jahren habe ich mich dann wieder intensiver damit beschäftigt, also mein Türkisch wieder ein bisschen reaktiviert, und seither fahre ich auch öfter in die Türkei. Und eben gerade die politische Konstellation, die Konfrontation hat mich natürlich gereizt, also schon vom Denken her. Und nachdem es ja nicht so viele gibt in Österreich, also die halt sich mit Orientalistik und überhaupt mit irgendeiner dieser Kulturen näher beschäftigen, bleibt einem gar nichts anderes übrig dann, weil das ist wie eine Kettenreaktion, nicht? Also wenn man sich da einmal irgendwie beschäftigt hat in der Öffentlichkeit, dann kommen die Menschen meistens auf einen zurück, wenn es ein neues Problem gibt.
Jetzt sind Sie da als ganz junge Frau, also ich stelle mir vor, das muss gewesen sein mit 19 oder 20.
Ja,
ungefähr.
Ich war noch nicht 19.
Als einziges weibliches österreichisches Wesen in einer Uni in der Türkei, ja nicht in Istanbul oder Ankara, sondern in Erzurum gelandet. Haben Sie da stark gefremdelt?
Naja, dass ich in Erzurum gelandet bin, war ja nicht meine Idealvorstellung, aber es gab einen Militärputsch, den ersten in einer Reihe, die sich dann alle 10 Jahre wiederholt hat, nämlich das war der 27. Mai 1960 und alle Universitäten, ich bin am 3. Mai eingereist und alle Universitäten waren geschlossen, bis auf diese Universität im Osten des Landes. Jetzt wollte ich aber nicht zurück, nicht? Das war eh durch bürokratische Hemmschwellen etwas verzögert worden, mein Aufenthalt, und dann bin ich halt nach Erzurum. Und natürlich, aber in dem Alter dauert ein Schock nicht lange, nicht? Also da ist man zu allem bereit, ja? Man ist neugierig, man will wissen und man hat, glaube ich, in dem Alter noch das Talent, wenn es nicht verbogen wird, andere Menschen als Menschen zu akzeptieren. Und zwar aus dem Stand heraus, nicht weil einem irgendwie das lang und breit erklären muss. So wie mir das neulich passiert ist in einer Diskussion, mit ehemaligen Mitschülerinnen, wo ich gesagt habe, bitte, aber vergesst doch nicht, dass das Menschen sind. Das ist trivial. Also so wurde mir geantwortet, ich meine, so hat man, denkt man nicht in dem Alter. Mhm. Und von daher war es natürlich eine grundsätzliche Erfahrung, also diese Fremdheit, die man natürlich sofort aufzubrechen versucht. Also mit Studentinnen, alle Leute, die einem begegnen, nicht so, die man individuell kennenlernt, also verursachen ja schon ein Aufbrechen dieser Fremdheit. Mhm. Die löst sich nie ganz, das ist auch klar, nicht? Weil man eben aus einer anderen Kultur kommt, weil man, das geht von Gerüchen bis zum Geschmack, vom Haptischen bis zum Optischen, von nicht so diese ewige Beschallung mit dieser orientalischen Musik, weil in jedem Café, in jeder Werkstatt, im hintersten Anatolien, gab es also damals schon ein Tape, nicht? Also ein Band, von dem also permanent diese Musik gekommen ist. Also das sind Dinge, die einem wirklich fremd sind, nicht? Aber man gewöhnt sich sehr rasch daran, und in dem Moment, wo man sich daran gewöhnt, muss man es nicht mögen, aber es ist nicht mehr fremd.
Mhm. Ist Ihnen der Glaube auch nahe gekommen in der Zeit?
Da war ich gerade damit beschäftigt, mich von meinem klösterlichen Kinderglauben zu lösen. Also außerdem war die Türkei in den 60er Jahren, selbst im hintersten Anatolien, in Erzurum, nicht sehr auf Glauben ausgerichtet. Das, was ich als Ideologie kennengelernt habe, war nicht Glauben oder Religion, sondern Nationalismus. Und damit hatte ich meine Probleme. Also das war die erste, also seitdem, was ich als Kind, aber ich war 4 Jahre, als der Krieg vorbei war, also das war eher eine gefühlsmäßige Wahrnehmung, also des Nationalsozialismus, wie man sie halt als kleines Kind hat. Aber das erste Mal, wo ich massiv mit einer Ideologie konfrontiert wurde, war eben damals in der Türkei, davor schon ein bisschen mit Marxismus, das gebe ich zu, aber das, was mir so wirklich, womit ich wirklich konfrontiert wurde, war Nationalismus. Mhm. Und das ging also bis zu den Studien, wo man mir erklärt hat, dass es eigentlich keine Kurden gibt, keine ethnischen, es seien Bergtürken und so weiter. Nicht? Mhm. Und ich hatte das Glück an dieser Universität in Erzurum, die eine Agraruniversität war, die von amerikanischen, von der University of Nebraska betrieben wurde, zum Großteil, und mit einer winzigen philologischen Abteilung, in der meisten Studenten herumgesessen sind, die die Aufnahmeprüfung in die Landwirtschaft vernudelt hatten und auf eine neue Chance warteten. Und die Professoren waren aber die besten, die man sich vorstellen konnte, weil das war, Erzurum galt als das kleine Sibirien. Also alle Professoren, die sich irgendwie da die in Ungnade gefallen waren, mussten 1-2 Jahre nach Erzurum. Mhm. Und nachdem ich eine der ganz wenigen war, die sich wirklich für Türkologie interessiert haben, jetzt für türkische Sprache und Literatur, haben sich die Professoren natürlich sehr mit mir beschäftigt. Und also ich hatte mehr Aufmerksamkeit, als ich es wahrscheinlich an einer Universität in Ankara oder in Istanbul gehabt hätte.
Sie haben sich in vielen öffentlichen Auftritten, auch in vielen schriftlichen Auftritten mit dieser Frage Orient, Okzident, wie stehen wir zueinander, wie können wir einander verstehen, worin können wir einander verstehen, was ist sozusagen auch, was sind auch Wege, um hier nicht in eine Pattsituation zu geraten, sondern in ein konstruktives Verweben dieser Welten, geschrieben. Und aus einem dieser Aufsätze, beziehungsweise ursprünglich war es ein Vortrag, den Sie gehalten haben, kann der Glaube Berge versetzen, und wenn ja, wie hoch dürfen sie sein? Aus diesem Aufsatz werden wir jetzt ein Stück hören, als Einstimmung für die folgende Diskussion. Darf ich Sie darum bitten, Frau?
Ja, das ist nur so wahnsinnig schwierig jetzt, ich muss mir die Uhr richten, in 20 Minuten da zu erklären, worum es da geht. Ich werde das einfach zum Teil ein bisschen referieren und gar nicht so viel lesen, weil es geht mir speziell in diesem Vortrag, den ich an der Universität Innsbruck, und zwar, die hat mich beauftragt, so einen Vortrag zu halten. Und mir ging es darin, also nicht so sehr jetzt zu behaupten, wie der Islam sei, was der Islam sei. Ich bin keine Theologin, ich muss auch gestehen, dass mich die puren Islamdebatten, wo es jetzt um theologische Themen geht, gar nicht so sehr interessiert. Mich interessiert das Gespräch mit Muslimen und mit vor allem mit der Literatur aus diesen Ländern. Und darum habe ich auch in diesem Vortrag versucht, weniger jetzt mit eigenen Behauptungen da Stimmung für oder gegen zu machen, sondern mir von muslimischen Intellektuellen sagen zu lassen, wie sie die Dinge sehen. Und da habe ich drei vor allem zitiert. Das eine ist Abdelwahab Medeb, ein Tunesier, der aus einer Theologenfamilie stammt und in Paris lebt, Kunsthistoriker und Autor ist, der ein Buch geschrieben hat, Die Krankheit des Islam, aber auch einen wunderbaren Roman namens Talismano. Und der sich natürlich mit einer ganz anderen Kompetenz, also mit Islam auch im Sinn von Theologie auseinandersetzt, der aber auch sich selber als französischen Schriftsteller sieht, der natürlich zum Islam sehr viel zu sagen hat. Und einer der Kommentare, die mir besonders aufgefallen sind, lautet dahingehend, dass die heutigen Fundamentalisten, die muslimischen Fundamentalisten und die extremen Islamisten theologisch sehr ungebildet seien. Das ist ein Argument, mit dem ich immer wieder konfrontiert werde, dass auch ein anderer, nämlich Safer Şenocak, aus der Türkei gebürtig, in Berlin, in Deutschland aufgewachsen, ebenfalls Schriftsteller, dessen Vater die Familie nach Deutschland mitgenommen hat oder überhaupt nach Deutschland gegangen ist, weil er, wie er dem Sohn erklärt hat, Deutschland ein Rechtsstaat sei. Und der hatte in der säkularisierten, laizistischen Türkei wiederum Schwierigkeiten damit, seine religiösen Artikel und Aufsätze zu veröffentlichen und seine Zeitschrift, die er gegründet hatte, zu verbreiten, weil er nicht, weil er Fundamentalist oder religiöser Aktivist gewesen wäre, sondern weil er ein zur Mystik tendierender, also muslimischer Theologe war. Und der dritte, über den ich da auch schreibe, ist Navid Kermani. Das ist ein iranischstämmiger Orientalist und ebenfalls Schriftsteller, der bereits in Deutschland geboren wurde, der im Spiegel, in der FAZ, vor allem in der FAZ, immer wieder über seine Herkunftskultur schreibt, über all die Probleme auch, die es gibt, der im letzten Jahr, vielleicht haben Sie das mitgekriegt, einen Preis nicht bekommen hat, weil er in Rom an einem Altarbild festgestellt hat, dass dieser blutende, also Christus, eigentlich in seinem religiösen Konzept keinen Platz haben könnte. Wobei, also Kardinal Lehmann dann gesagt hat, er nimmt den, drei hätten ihn bekommen, ein jüdischer Theologe, glaube ich, ein Kardinal Lehmann und Navid Kermani. Und Kardinal Lehmann hat gesagt, dann nimmt er den Preis auch nicht, wenn Navid Kermani den kriegt. Und das, also ich konnte das überhaupt nicht fassen, dass man nämlich einem Menschen aus einer anderen religiösen Kultur nicht zugesteht, diesen Schauder vor etwas, was uns heilig ist. Nicht von ungefähr hat Mircea Eliade und davor, jetzt fällt er mir gerade nicht ein, immer vom Heiligen und vom Profanen, von diesem Mysterium des Erschüttertseins gesprochen. Und ich glaube, dass das ein ganz typisches Beispiel dafür ist, wie wenig man dem anderen zugesteht, ein Recht, das man selber immer in Anspruch genommen hat bei den Einschätzungen des Islam. Also wo man ja auch den, und ich finde, dieses Recht hat aber jeder. Ich würde es keinem Christen nicht gestatten, sich sein Bild und auch seine Kommentare zum Islam abzugehen und auch das zu sagen, was ihn daran abstößt. Aber wenn man genauer hinschaut, reagieren die Unsrigen genauso empfindlich, nicht? Und da ging es gleich darum, also einen Preis nicht anzunehmen. Und, das ist also nur ein Beispiel. Und ich versuche halt in diesem Essay erstens da mal gewisse Dinge auch zu relativieren. So zum Beispiel gehe ich auch ein darauf, dass zum Beispiel ein Alt-Syrologe und Aramäist herausgefunden haben will und das auch ziemlich, also ich habe mit vielen Philologen gesprochen, genau sogar untermauern kann, dass gewisse Koranstellen eben auf das Aramäische, das man damals auch in Mekka gesprochen hat, zurückgehen würden. Und dann, wenn man diese Komponenten mit einbezieht, übrigens, dass dieses arabische Lughat al-Arabiya ist erst 200 Jahre später kompiliert worden, nicht? Also auch das für den Koran gültige. Und dieser Mann hat eben gemeint, also beweisen zu können, dass es zum Beispiel auf Übersetzungsfehlern innerhalb der eigenen Tradition zurückgehen würde, dass man zum Beispiel diese berühmten Huris, die uns doch alle so erschüttern, diese Paradiesjungfrauen, an die wir doch überhaupt nicht glauben, wo wir denken, mein Gott, diese Muslime, nicht mit ihren erotischen Fantasien und wie schrecklich, nicht, dass sie da im Paradies auch noch einen Haufen Jungfrauen haben müssen, nicht? Und eigentlich, wenn man es mit dieser aramäischen Hilfestellung liest, dann geht es um weiße Weintrauben. Also die natürlich viel besser in dieses Paradiesgartenkonzept passen würden. Aber ich meine, der Autor hat es unter Pseudonym veröffentlicht, weil er zu Recht gefürchtet hat, dass ihm daraus Schaden erwachsen kann an Leib und Seele. Was ich auch für verrückt halte, aber diese Tradition zurechtzurücken, ist nicht Aufgabe von Christen oder Juden, sondern die der Muslime selber. Und jedenfalls habe ich mich mit Dingen dieser Art beschäftigt. Vielleicht lese ich jetzt eigentlich nur noch vor, weil ich glaube, wir wollen ja eher miteinander reden. Die letzten 2, 3 Seiten, nämlich wo ich es wage zu sagen, was tut also Not nach all den Problemen, die wir miteinander haben? Im Augenblick, in dem ich diese Frage stelle, erschrecke ich auch schon vor ihr, da ich mir höchstens eine Antwort in sehr partiellen Bereichen zutraue. Ich glaube, es ist anhand der 3 muslimischen Intellektuellen, deren Denkweise ich Ihnen heute nahezubringen versucht habe, ich natürlich jetzt nicht, aber das geht sich einfach von der Zeit her nicht aus, ziemlich klar geworden, was sie im Hinblick auf den Islam als notwendig erachten, nämlich eine sachdienliche, fantasiebegabte Vermessung jener Berge, die versetzen zu können, dem Glauben zugetraut wird. Es gilt das kaum mehr erinnerte kulturelle Gedächtnis des Islams wiederzufinden, um ihn vor der endgültigen Stagnation zu bewahren. Das haben nämlich alle drei moniert, dass es noch immer keine wirkliche Exegese gibt im Koran, keine Korankritik im Sinn, wie die Bibelkritik also funktioniert hat, dass man zum Beispiel eben nicht die alten Autoren und die ganzen Quellen, die also neben dem Koran selbst noch existieren, dass man es nicht verstanden hat, die für die heutige Zeit wieder zu erfinden und zu entdecken. Und da zum Beispiel beruft sich Safer Şenocak auf Martin Buber und auf die jüdische Art des Herangehens an eine neue Verlebendigung eben alter Texte, die überhaupt nur dann wirklich funktionieren können, wenn sie in ihrer Zeit wieder zum Klingen gebracht werden. Und alle drei, die ich genannt habe, haben sich sowohl damit beschäftigt als auch das eingefordert. Ja, weil eben, wie sie alle meinen, auch der theologische Islam in einer gewissen Stagnation sich befindet. Und nicht nur den koranischen Islam, sondern auch die großen Werke jener Dichter und Mystiker, die aus seinem Geist heraus diese einstmals so beeindruckende Kultur zu Wege gebracht haben. Literatur und Kunst müssen immer wieder aufs Neue entdeckt und in Bezug zur Gegenwart gesetzt werden, um als Nahrung zu taugen, als der notwendige Bissen Brot, in dem eine Lebensration an geistiger Energie für den Einzelnen gespeichert ist. Die drei genannten haben längst damit begonnen, die muslimische Kultur auf ihre Gegenwartstauglichkeit hin abzuklopfen, und sie sind in vielen Bereichen fündig geworden. Was aber noch aussteht, ist eine breitere Resonanz dieses ihres Unterfangens. Das ist für mich eben auch immer so ein Punkt, wo ich nervös werde, wenn man den Islam immer nur schichtbezogen, sei es jetzt im sozialen Sinn, sei es so einfach im Augenschein beurteilt und nicht versucht, die Bandbreite des Erscheinungsbildes des Islam wahrzunehmen, zu der auch diese Intellektuellen gehören. Man kann nicht müde werden, das zu betonen. Wir würden uns auch ganz schön bedanken, wenn immer nur ein paar überlaute Touristen im Orient, Touristinnen, die glauben, sie müssen unbedingt trotz viel Holz vor der Hütte mit Spaghetti-Trägern im Kairo-Museum herumrennen, damit die armen Museumswärter endlich einmal sehen, wie eine halbnackte Frau ausschaut. Also wir würden uns auch aufregen darüber, wenn das unser Bild im Orient bestimmen würde. Dieses Beharren meinerseits auf Intellektuellen, die wirklich etwas zu dem Thema zu sagen haben und die durchaus selbstkritisch sind. Das ist ja auch etwas, was man den Muslimen sehr oft abspricht, nicht, dass sie keinerlei Selbstkritik hätten oder nicht dazu imstande wären. Es kommt immer darauf an, auf welcher Ebene man sich da kundig macht. Der Schlüsselbegriff zur Integration lautet Identifikation. So hat es Şenocak jüngst auf den Punkt gebracht. Und womit kann man sich leichter identifizieren als mit einem gelungenen Werk, sei es der Literatur, der bildenden Kunst oder der Musik? Damit meine ich, dass Integration als Leistung nicht nur von Migranten zu erbringen ist, sondern auch uns bis zu einem gewissen Grad abverlangt werden kann. Nur wer die schöpferischen Großtaten einer anderen Kultur in etwa abzuschätzen vermag, wird den Menschen, die aus ihr stammen, den nötigen Respekt entgegenbringen, der für den Umgang auf selber Augenhöhe notwendig ist. Da ist bei uns ein gewisses Defizit feststellbar, ein Defizit, unterlegt von einer Arroganz, der sich auch Marcel Reich-Ranitzky einst schuldig machte, als er bei der Verleihung des Nobelpreises an den Ägypter Naguib Mahfouz meinte, das könne kein wichtiger Autor sein, wenn er ihn nicht kenne. Aktivierung des kulturellen Gedächtnisses, Aufspüren der Wege des Wissens zwischen Orient und Okzident, der gegenseitigen Beeinflussung und Befruchtung der jüdischen, christlichen und muslimischen Monotheismen sowie der Fäden, die sich von den altchristlichen Anachoreten über die muslimischen Asketen und die jüdische Kabbala über Mystiker und Dichter bis hin zu den französischen Troubadouren, ja bis zu Raimundus Lullus und Dante spinnen. Die Male gegenseitiger Berührung an den Reiseschriftstellern des 18. und 19. Jahrhunderts wahrnehmen, bis hin zur Manier der abendländischen Malerei nach orientalischen Motiven, den Wiederklang der Janitscharenmusik bei Haydn und Mozart entdecken und. Ich weiß auch, dass dieses Plädoyer für eine geistige Archäologie des Gemeinsamen oder zumindest des Kompatiblen nach all dem, was Sie täglich in den Nachrichten hören und sehen, wie eine gut gemeinte, aber harmlose, utopische Vorstellung klingen muss. Aber so harmlos ist Kunst nicht. Ihre Wirkungsgeschichte hat zwar wenig mit dem sogenannten Agitprop zu tun, wie man die unmittelbare politische Instrumentalisierung der Künste nannte, sondern mit einer subversiven Invasion der Köpfe, in denen plötzlich andere Stimmen laut werden als die, die immer schon darin das Sagen hatten. Das Eindringen verschobener Blickwinkel in die Intimität des eigenen Bewusstseins, so könnte man diese Spurensuche wohl nennen, und wer sich hier einmal anheimgegeben hat, wird sich nicht mit kargen ersten Ergebnissen zufrieden geben, sondern weitersuchen wollen und damit ein Klischee nach dem anderen außer Kraft setzen. Und das wäre doch schon etwas. Ich habe vergessen zu sagen, dass es auch ein ganz wichtiger Ansatz wäre, vergleichende Geschichtswissenschaften zu betreiben, und zum Beispiel das Gemeinsame am Zerfall des Osmanischen und des österreichisch-ungarischen Imperiums zu erforschen. Beide Dynastien haben ungefähr gleich lang geherrscht. Beides waren Imperien. Man vergisst immer, dass die Türkei ja nie eine Kolonie gewesen ist, sondern aus einem eigenen Imperium stammt. Und die ganz ähnliche Probleme mit den sogenannten Minderheiten beziehungsweise mit den vielen Völkern, die innerhalb des Osmanischen Reiches gelebt haben, hatte beim Zerfall dieses Imperiums, wie es Österreich hat. Ich meine, in Österreich haben auch zwei Weltkriege über die Bühne gehen müssen, bis gewisse Dinge halbwegs geklärt waren. Also der Türkei sind diese beiden Weltkriege zwar nicht zur Gänze erspart geblieben, aber sie hat sie zumindest nicht angezettelt. Mhm. Und ich glaube, dass man schon diese Archäologie des Gemeinsamen betreiben könnte, wenn man zu den sogenannten Gemeinsamkeiten oder zumindest zu Blickwinkeln kommen könnte, die ja dann nicht die Unterschiede aufheben, aber zumindest einen vergleichbaren Ansatzpunkt haben und miteinander vergleichbare Resultate, wie immer die dann ausfallen. Die Resultate werden sicher nicht gleich sein. Und so glaube ich, dass da einiges möglich wäre, was man bis jetzt einfach auch nicht beachtet hat noch.
Wenn man über diese gemeinsame Archäologie redet, von der Sie jetzt
die Archäologie
gerade,
des Gemeinsamen, ja.
Ist ja auch eine Frage der Archäologie der Vorurteile und Vorbehalte. Ich bin in den 60er Jahren in einem Dorf im Mostviertel groß geworden. Ja. Wir hatten Religionsunterricht vom Pfarrer. Und ich erinnere mich an die Unterweisung, dass man nicht fluchen darf. Mhm. Und dann hat er aufgezählt, was man alles nicht sagen darf. Also verflixt, verdammt und so weiter. Und dann hat er gesagt, aber Grutzi Türken darf man sagen. Und es hat mich als Kind beschäftigt, warum man Grutzi Türken sagen darf, weil ich doch gemeint habe, bei Grutzi Fix hat man wieder nicht sagen dürfen. Ja. Und bis Grutzi, einmal geht's und einmal geht's nicht. Und ich habe das nie verstanden, bis ich irgendwann einmal im Zuge von Geschichte verstanden habe, dass es sich um die Kurutzen und die Türken handelt und das sozusagen eigentlich ein katholisch-habsburgisch geprägtes Wort ist, das auf irgendeine Weise, da gab es schon lange nicht mehr die Türkenbelagerung, die Kurutzenproblem gab es auch nicht mehr, die Habsburger auch nicht mehr, die katholische Kirche war mehr oder weniger auch schon am absteigenden Ast, wird mir als 7-8-jähriges Kind etwas vermittelt, das ich nicht einmal zuordnen kann, das aber als Vorbehalt offensichtlich sich durch die Jahrhunderte zieht. Und das fände ich zum Beispiel auch interessant, diese Archäologie der Vorbehalte, woher die eigentlich kommen, weil ja dann Resonanzen ausgelöst werden durch ein Verhalten zum Beispiel von muslimischen Mitbürgern oder von türkischen Mitbürgern, wo wir manchmal gar nicht wissen, warum reagieren wir jetzt so stark. Rational ist das gar nicht unbedingt begründbar. Offensichtlich transportieren sich auch solche Dinge viel stärker mit als das rationale Wissen, das abgeklärte Wissen.
Naja, also in dem Fall, glaube ich, geben die beiden einander nichts nach. Nicht? Also ich meine, die Vorbehalte im Orient haben ja auch eine lange Geschichte. Und ich glaube, man kann natürlich die Tatsache nicht außer Acht lassen, dass da heftige Kriege geführt wurden. Was für uns die Türkenbelagerung ist, für die Türken sind es die Kreuzzüge oder für die Muslime. Nicht? Also da hat es genug gegeben und Vorurteile haben es an sich, dass sie auch Urteile sind und dass unser Gedächtnis natürlich so funktioniert, dass wir uns in der Welt gar nicht zurechtfinden würden, wenn wir keinerlei Vorurteile hätten. Also Vorurteile haben ja auch den Sinn, Wissen zu filtern. Und in vieler Hinsicht sind ja Vorurteile ganz nützlich. Nicht? Mhm. Also einem Kind, wenn ein kleines Kind, dem versucht man ja anzuerziehen, Vorurteile gegen schnell fahrende Autos zu entwickeln, nicht? Oder Dinge zu präjudizieren, die gefährlich sein könnten. Also ich glaube, man kann nicht einmal sagen, dass alle Vorurteile a priori schlecht sind. Unser Gehirn funktioniert eben so. Unser Gehirn kann unmöglich die ganze Welt in ihrer Differenziertheit erfassen. Mhm. Also werden viele Dinge, viele Wahrnehmungen unter irgendwelchen Vorurteilen abgelegt. Mhm. Nicht? Im Zusammenleben mit Menschen entstehen daraus natürlich dann sehr oft Schwierigkeiten, mhm, weil Vorurteile natürlich den Blick schon in eine gewisse Richtung lenken und man sehr oft dann einfach sieht, was man sehen will oder nicht sieht, was man nicht sehen will.
Ist die Religion ein besonderer Verstärker bei den Vorurteilen?
Kommt da ein Element dazu? Also ich muss sagen, dass die Religionen auf diesem Gebiet schon einiges geleistet haben. Nicht? Also,
würden Sie warum? Das für beide Seiten sehen? Jetzt?
Ja,
also
christlich als sowohl, Modell, also ich glaube, da geben vor allem die monotheistischen Religionen einander auch nicht viel nach. Nicht?
Also, welche Vorurteile gibt es von muslimischer Seite gegenüber Christen zum Beispiel?
Ja? Naja,
also massive religiöse Vorbehalte.
Also von der Vielgötterei, das ist der schwerste Vorwurf.
Also nicht? Die Trinität. Also,
die wird absolut als Vielgötterei gesehen, bis zur, was weiß ich, was man alles darf und was man nicht darf, nicht? Und natürlich bleibt das nie rein theologisch, sondern es wird sofort gekoppelt mit dem, was die Christen alles gemacht haben. Nicht? Mhm. Gut, und dann kommen die religiösen Verbote, also das geht bis zu Sexualvorschriften, bis zu Essvorschriften, bis zu, also was halt rein, was unrein ist, also jede Menge, also das scheint auch eine menschliche Grundkonstellation zu sein. auf der einen Seite zu Liebe und Sympathie und sogar zu Altruismus fähig zu sein und andererseits genauso zu all diesen Gegenteilen fähig zu sein. Und es ist natürlich so, nachdem wir über all diese Fähigkeiten verfügen, ist es immer die Frage, was wird stimuliert, was wird herausgekitzelt, nicht? Was ist? Und daher haben sich die Religionen und die Politik, die ja sehr oft nicht zu trennen sind, also wirklich sehr oft dieser latenten Fähigkeiten des Menschen oder einfach Eigenschaften bedient.
Es gibt in unserem christlich geprägten Kulturkreis ja jetzt schon ein über ziemlich lange Zeit gehendes Bemühen, aus dem Wissen, das Sie gerade geschildert haben, heraus Politik und Religion zu entkoppeln, also zumindest in den Funktionen zu entkoppeln, ja, und zu sagen, also jemand, der ein öffentliches politisches Amt hat, hat kein kirchliches oder kein institutionalisiert religiöses Amt. Das ist im Islam, soweit man es von außen beurteilen kann, nicht state of the art. Nein. Und das ist für uns auch ein Faktor, der besonders beängstigend ist.
Was aber nicht heißt, dass es nicht eine ganze Reihe von muslimischen Intellektuellen und vor allem die Universität Ankara, nicht mit ihrer Theologie, ist da natürlich auch ein bisschen gefährdet, aber fest dran, gibt es natürlich Bestrebungen, das zu ändern. Aber davon nimmt man zu wenig wahr, auch leben diese Leute nicht gerade sehr, sehr ungefährlich, nicht? Die sich da wirklich beschäftigen damit. Nur wenn man halt die Geschichte unserer Säkularisierung verfolgt, dann weiß man, wie lange es gedauert hat, nicht? Und wie, also das Ganze ist ja auch ein Problem von Ungleichzeitigkeiten, nicht? Mhm. Also den man schwer ankann, nicht? Mhm.
Und man spürt natürlich in der Koppelung von Religion, Kultur, Politik, die sich gerade in islamistischen Staaten zeigt, eine unglaubliche Dynamik, wo man den Eindruck hat, dem kann man mit den Mitteln unserer Demokratie nicht standhalten, weil das Menschen in einer Art und Weise motiviert und befeuert, die Demokraten nicht machen würden. Die würden sagen, jetzt debattieren wir und dann gehen wir nach Hause und trinken mal ein Glas Wein. Und das ist aber dann nicht zu Ende.
Im Augenblick ist das bei uns so.
Im Augenblick ist das so. Ja, aber das gibt das Gefühl, speichert sich. Das macht wahrscheinlich einen Teil des Verständigungsproblems oder einen Teil des Bedrohungsgefühles aus.
Das natürlich, ich bin wirklich der Meinung, dass sehr viele dieser Befeuerungen auf dem Herd sozialer Aktivitäten gekocht wird, nicht? Mhm. Dass dieser muslimische Fundamentalismus oder dieser Extremismus überhaupt Platz greifen konnte, hat damit zu tun, dass ob das jetzt die Hamas, ob das die, was weiß ich, wer aller war, sich mal um die Menschen gekümmert hat, um die sich sonst niemand gekümmert hat, nicht? Das fing wirklich mit diesen Zellen an, nicht? Und dadurch eine Solidarität eingefordert haben, dann mit den politischen Zielen, ob das die Muslimbruderschaften waren, die sich jetzt ja wieder, die jetzt wieder versuchen, sich zu einer sozialen, also weniger extremen Gruppierung zu entwickeln. Man weiß nicht, ob man dem trauen soll oder nicht. Ich kann es gar nicht sagen. Ich meine, ich weiß nur, dass es diese Bestrebungen gibt, nicht? Und wenn in Ägypten heute freie Wahlen möglich wären, dann würden wahrscheinlich die Muslimbrüder mal gewinnen, nicht? Weil die sich am meisten gekümmert haben um diese Bevölkerungsschicht, mit der, und das ist leider auch immer, geht fast immer mit einer gewissen Verwestlichung Hand in Hand, dass die Korruption noch anschwillt. Und dass man wirklich nur mehr schaut, dass man in die eigene Tasche wirtschaftet, und weil man sich schon so abgehoben fühlt von dieser Bevölkerung. Das war auch in der Türkei ein Problem. Wir haben alle gejubelt im Westen, als Tansu Çiller an die Macht kam in der Türkei, nicht? Was ist passiert? In kürzester Zeit hat sie ihren Bonus, vor allem ihre Familie hat ihren Bonus verspielt und hat, genauso wie Frau Bhutto, nicht? Also, weil die Korruption derartig groß war und die Familien sich derartig bereichert hatten, nicht? Also, Und da haben dann wiederum islamistische Gruppierungen eine Chance. Zum Beispiel in der Türkei hat diese allerdings gemäßigt islamistische oder islamische Regierung, das muss man neidlos zugestehen, mehr zu Wege gebracht in den letzten Jahren als die ganzen strikt verwestlichten kemalistischen Regierungen in den Jahren davor. Nicht? Also, wie weit das natürlich jetzt wirklich so bleibt oder wie weit nicht auch da die Korruption wieder eingreift, das kann und will ich nicht beurteilen. Es ist nur interessant zu sehen, nicht? Also, dass alles, was, wo Religion draufsteht, meistens sehr viel soziale Misere drin ist.
Also dass das auch ein Transportmittel ist.
Ja, natürlich, weil in den religiösen Systemen gibt es eine eigene Sprache für soziale Belange. Besonders im Christentum, aber genauso im Islam und im Judentum. Und diese Sprache, derer bedient man sich natürlich auch.
Sind wir dann, wenn wir über Religion diskutieren, überhaupt auf der richtigen Fährte?
Ja, ehrlich gesagt, Entschuldigung, ich habe auch gar keine so große Lust, über Religion zu diskutieren, weil das, was für mich an Religion wirklich spannend ist, das ist Mystik und das ist die Literatur, die da dazugehört. Also die fast, mich immer fasziniert. Aber das ist nichts, was man auf breiter Ebene kommunizieren könnte. Ansonsten sind für mich religiöse Systeme Regelsysteme, also so jetzt will ich nicht über Glauben reden, sondern über religiöse Systeme. Und das sind letztlich Regelsysteme. Nicht? Also das darfst du, das darfst du nicht, das sollst du nicht, das hat das Ziel zu sein. Und wenn nicht, dann. Und natürlich hat das die Menschheit lange in ihrem Bann gehalten und hält sie zum Teil noch in ihrem Bann. Warum? Weil es sehr schwierig ist, seinen Weg allein durch dieses Gestrüpp von Lebensgegebenheiten zu finden. Das haben ja auch die Frauen innerhalb der Emanzipationsbewegungen feststellen müssen, dass Freiheit nichts ist, was so einfach ist, oder dass Freiheit ja auch persönliche Entscheidungen einem abverlangt. Und ich glaube, dass das nach wie vor ein großes Problem ist. Und aus dieser Komplikation oder dieser komplizierten Freiheit heraus, die Menschen noch immer anfällig dann dafür Regelwerke sind, die ihnen auch Gehorsam abverlangen.
Und die Religionen oder die religiösen Gruppen bieten ein Regelwerk, das Sicherheit,
ja,
das auch Entlastung
und
schafft,
Belohnung.
Sozusagen.
Also nicht nur gewisse Sicherheit, es gibt ja auch dann vor allem in den islamischen Ländern also sehr viele Institutionen, nicht? Also die sich mit dem Wohltätigsein, das ja eine muslimische Pflicht ist, zu den 5 ganz großen Pflichten gehört. Also die damit natürlich argumentieren, die aber auch Gutes tun, das darf man ja auch nicht vergessen, nicht? Gerade die viel geschmähte Hamas hat in der Hinsicht also auch ein Gutpunktkonto, also nicht nur das Terrorkonto. Und mit dem Gutpunktkonto hat es überhaupt mal die Menschen vergattern können.
Teilen Sie die Auffassung, dass ein Teil der Probleme, die wir jetzt unter dem Titel Orient, Okzident oder Abendland und islamische Welt diskutieren, auch damit zusammenhängt, dass die überwiegend islamischen Staaten in einer schlechteren sozialen Lage sind als der Rest der Welt sozusagen und dass es auch eine Opferhaltung gibt, die sich da herausgebildet hat und dass diese sich als Opfer fühlen, eine Hürde im Dialog ist.
Also das ist ganz sicher so und das hat im 18. Jahrhundert begonnen, nicht? Also mit den Franzosen und den Engländern, die plötzlich Ägypten erobert haben und dann also mit der Kolonialisierung überhaupt, nicht? Dieses Gefühl, die eigenen Werte tragen mich nicht mehr so weit, dass ich wirklich in dieser Welt was erreichen kann. Nicht? Und dann kam natürlich die Gegenbewegung, die gesagt hat, wir haben nur deswegen so versagt, weil wir unsere Werte bzw. unsere religiösen Werte nicht perfekt erfüllt, also bedient haben, sondern weil wir uns Aberglauben und Heiligenverehrung, weiß der Kuckuck, was er alles geleistet hat, da gab es ja die ersten großen Reformbestrebungen innerhalb des Islams, die aber dann vor allem im Wahhabismus, nicht, das ist ja heute noch die virulenteste Bewegung, nicht, vor allem hat die mit dem meisten Geld, nicht,
Saudi-Arabien.
Ja, die einen ganz strikten Islam, also einen sogenannten Wüsten-Islam, also zelebriert und auch verficht. Und also das waren die verschiedenen Strömungen. Nicht? Die einen haben ihr Heil in einer Verwestlichung gesucht und die anderen haben ihr Heil in einer noch strengeren Regelung nach islamischen Muster versucht.
Und also, haben glücklicherweise Ölquellen gehabt, die eine Verwestlichung trotz strikter Regelungen
dann die, also gemacht haben. Also das ist ja sowieso ein Phänomen, mit dem, glaube ich, noch niemand so wirklich umgehen kann. Und die, die es getroffen hat, am allerwenigsten, weil also ich glaube, dass das Öl und viele arabische oder muslimische Intellektuelle sehen das, glaube ich, genauso ein absoluter Fluch, also für diese Länder war, nicht? Also weil mit dem, da braucht man nicht mehr kolonialisieren, nicht? Da braucht man auch nicht mehr zu unterdrücken, weil Menschen, die so im Wohlstand leben, nicht, lernen überhaupt nicht mehr, wie sie sich einmal durchsetzen können, wenn dieser Wohlstand wegbricht, nicht? Und ich glaube, dass das noch gar nicht abzusehen ist, das ist auch nicht mein Problem, Gott sei Dank, nicht? Aber also, dass das schon etwas ist, was wirklich ein Fluch war für die Menschen. Und die meisten Kriege gehen ja nach wie vor darauf zurück, nicht? Also diese Ölgeschichte ist also etwas, was die Welt wahrscheinlich mehr verändert hat, als wir uns überhaupt bewusst machen, bis hin zu allem, was ich an mir habe, was auch mit Erdöl zu tun hat. Nicht jede Art von Kunstschutz. Ich meine, auch wir sind völlig ölifiziert, kann man nur sagen. Aber gut, das wäre heute als Thema, würde viel zu weit führen. Aber diese Art auch der, vor allem in Ägypten habe ich das erlebt, die Türken sind ja viel selbstbewusster, eben weil die Türkei keine Kolonie war und weil es den Türken gelungen ist, sich selber aus dem Schlamassel zu befreien und gegen den Willen der Alliierten diesen Nationalstaat zu gründen. Ich meine, da war ja ein heftiger Befreiungskampf und die haben ja auch sich aus der tödlichen Umarmung der Engländer, der Franzosen, der Italiener, die Türkei war ja schon zum Großteil aufgeteilt, herauszuholen und wirklich einen Staat zu gründen. Das ist keinem anderen muslimischen Land in der Form gelungen, nicht? Und das war aber schon auch diese, wie soll man sagen, durch dieses Imperium, in dem es ja unendlich viele Aufgaben gegeben hat, militärischer, verwaltungstechnischer, wirtschaftlicher Art, waren die Leute natürlich eher imstand, einen Staat zu gründen, als die kolonialisiert waren und über ein, zwei Jahrhunderte quasi alles abgegeben hatten, was mit Regierung, Verwaltung zu tun hat.
Irak
hatte.
Denkt als ein
zum
Beispiel.
Zum Beispiel, der auf dem Reißbrett gegründet, also nicht so entworfen wurde und wo man halt dann irgendeinen König hingesetzt hat, den sie eh gleich abgekragelt haben. Nicht so, ich meine, man darf nicht vergessen, was.
Das spielt aber dann Religion natürlich auch eine integrierende Rolle,
ja,
stark, oder?
Immer nur eine partiell integrierende Rolle, weil sie wissen, sie lesen es täglich in der Zeitung, wie auch da diese, offensichtlich kann keine Organisation ideologischer oder religiöser Natur ohne diese Erbsünde der ersten großen Spaltung auskommen. Nicht? Bei den Muslimen hat die Spaltung schon beim Tod von Mohammed begonnen, als nicht Ali, also Kalif wurde, sondern Omar, nicht? Also, das heißt, das war der Beginn des Zerfalls in Sunna und Schia. Im Christentum hat sich das halt wesentlich später ereignet, aber auch immer wieder.
Hat der Mohammed keine Töchter gehabt? hätte er doch eine Tochter Töchter genommen.
Töchter hatte er, schon die alle. Die Fatma war ja seine Tochter und der Ali war sein Schwiegersohn und sein Neffe, nicht? Also das heißt, Ali wäre der, eigentlich wäre es die Fatma gewesen, nicht?
Eben.
Asya Jebba hat ein gutes
Buch. Auf das wollte ich
ja
hinaus. Hätte er doch die Tochter
Die Asya Jebba hat einen tollen Roman geschrieben, der heißt Fern von Medina, wo sie das, also wirklich ein toller Roman, wo sie das also zur Sprache bringt, nicht? Also wie wichtig es gewesen wäre, damals schon, wie Karl V. eine Maria Theresia, also nicht, das da hinterlassen hat, so hätte eigentlich die Fatma nicht so Kalifin werden sollen, dann wäre dem Islam wahrscheinlich viel erspart geblieben, sage ich jetzt mal ganz keck. Also. Aber und heute noch im Irak, nicht die, also die meisten Menschen, die umgebracht werden, sind ja nicht amerikanische Soldaten oder westliche Rotkreuz, die allerdings auch umkommen, sondern die meisten Menschen, die umkommen, sind Iraker, die entweder umgebracht werden, weil sie politisch Sunniten sind oder weil sie Schiiten sind mit der ganzen Politik, die dazugehört. Nicht, also auch selbst Al-Qaida bringt wesentlich mehr Muslime um als Europäer oder Amerikaner.
Also haben wir auch das Thema wieder, dass wir die inneren Befindlichkeiten noch gar nicht kennen und uns auf einer sehr groben Ebene bewegen, wenn wir das zum Beispiel zwischen Christentum und Islam zu spitzen versuchen.
Ja, naja, sicher, das ist, in Wirklichkeit sind ein Großteil dieser Attentate und dieser ganzen schrecklichsten Dinge, die da passieren, sind binnenpolitische Probleme. Das heißt, dass man die Regierungen des jeweiligen Landes, also das Land destabilisieren will, damit man selber an die Macht kommt, weil man die Regierenden für unfähige Sklaven westlicher Mächte sieht. Und natürlich haben die westlichen, also die Großmächte, auch einiges dazu beigetragen, weil sie sehr oft diejenigen Leute unterstützt haben, die halt wirklich nur das gemacht haben, was sie von ihnen wollten, und nicht diejenigen, die wirklich fortschrittlich gewesen wären und in ihren Ländern möglicherweise einen Umschwung geschafft hätten. Nur wer profitiert dann davon? Nicht? Mhm. Profitieren tut man davon, wenn die Bevölkerung beziehungsweise auch der Westen also auf seine Rechnung kommt. Nicht? Das hat man ja sehr schnell im Irakkrieg gesehen, welche Firmen dann die Verpflegung übernommen hatten und so weiter und so fort. Also es ist manchmal so desillusionierend, wie primitiv und einfach Kriegsgründe, die Gudrun Harrer hat ein sehr gutes Buch damals geschrieben, das hieß Kriegsgründe, wo sie allein durch ihre Recherchen im Internet draufgekommen ist, innerhalb von 2 Tagen, was alles nicht stimmt, nicht? Also an diesen sogenannten Kriegsgründen, nicht? War gar keine so große Kunst, nicht? Und es ist, finde ich, also für mich, von mir aus gesehen, oft so desillusionierend zu sehen, wie primitiv eigentlich das Machtstreben dahinter ist. Also aber ich glaube, wir sollten jetzt langsam
das ich Publikum jetzt auch einbeziehen. Das wollte ich jetzt auch vorschlagen. Sie kennen den Kepler-Salon. Ich bitte Sie einfach um Ihre Wortmeldung mit Handzeichen. Wir haben Mikrofone, die wir dann herumgeben, und Sie können sich gerne zu Wort melden mit einem Statement, einer Frage, was immer. Bitte. Der Herr da mit dem weißen Hemd, genau. Kommt von...
Ja, wenn Sie gestatten, 2 Fragen. Die eine ist, Sie haben gesagt, der Islam hat als Zielsetzung, Aufgabe 5 Spielregeln, und eine davon sei die Wohltätigkeit.
Ja.
Was sind die anderen 4? Und die zweite Frage, wenn ich dir gleich anschließen darf, Gottesstreiter, ich verstehe, dass Sie das sehr weit ziehen vom Missionarentum bis dann letztlich zum kriegerischen Teil der Gottesstreiterseite. Glauben Sie, dass es, wenn ich den letzten Teil nehme, wo es also zum Kampf kommt oder Terrorismus oder wie auch immer, dass es wirklich religiös motivierten Terrorismus oder Kampf gibt oder dass es letzten Endes immer, wenn man es zumindest von den auslösenden Entscheidern aussieht, dass es immer nationalistische oder Machtbestreben sind und letztlich nie religiöse, dass eigentlich eine Religion diesen Kampf, sei sie nun jüdisch-christlich oder mohammedanisch, nicht in der Religion drin hat? Das waren die beiden Fragen, danke.
Also die erste kann man, glaube ich, ziemlich kurz, also während das ist das Glaubensbekenntnis, nicht, dann ist es die Fasten, also Mildtätigkeit, Hadsch, also die Pilgerfahrt, und ich weiß nicht, vielleicht habe ich jetzt irgendwas vergessen, also das sind wie in allen Religionen gibt es eben ganz bestimmte also Grundkonsense, so wie bei uns halt die 10 Gebote und so gibt es halt 5 Chefregeln, nicht? Und aber das, was Sie sagen, natürlich bin ich der Meinung, dass es gibt zwar religiösen Wahn, ja, das gibt es auch bei uns. Also religiöser Wahn ist etwas, was wirklich nur religiös funktioniert. Also mit der dazugehörigen Aggression und ich weiß nicht was. Aber ich bin absolut davon überzeugt, dass das, was heute zwischen Islam und Christen und Westen, ich will nicht einmal sagen Christentum, sondern Islam und Westen passiert, dass das politische, soziale Gründe hat, wo die Religion höchstens die Sprache zur Verfügung stellt oder wo man sich von der Religion die Sprache ausgeborgt hat.
Hat das die Frage nach dem religiös motivierten Terrorismus schon beantwortet jetzt?
Ja, ist nicht nur der Terrorismus, auch der Krieg ist, hat sie beantwortet. Würden Sie auch zum Beispiel die Konflikte mit Gazastreifen oder mit Libanon, was jetzt die jüdische Machtentfaltung betrifft, in die gleiche Kategorie, dass eben die Macht dort der stärkere Trieb ist als die Religion an sich, wie es bei den Kreuzzügen bei Christen war?
Also ich glaube, dass es bei Israel und Palästina wirklich nur eben in diesem Überbau um religiöse Dinge geht, um Tempel, aber das sind Machtansprüche, nicht? Wer wo sein Heiligtum hat, was. Also ich sehe da keine wirklichen religiösen Gründe. Ich kann sie mir gar, schon gar nicht zwischen Judentum und Islam, wo die Theologie viel ähnlicher ist als zwischen Christentum und Islam, zwischen Christentum, Judentum und Islam nicht. Also das Christentum, das ja von den anderen immer eben der, dem wird der Ein-Gott-Glaube abgesprochen und so weiter. Aber ich glaube, dass, und auch Theologen, muslimische und jüdische, können viel besser miteinander, nicht? Und haben immer viel besser miteinander können, nicht? Also wenn es nur um Religion geht. Also ich glaube, in Israel und Palästina geht es um postkoloniale Politik.
Wobei das Thema Jerusalem wahrscheinlich ein spezielles ist, wo man vermutlich nicht nur kolonialistisch argumentieren kann, sondern da geht es schon ins Eingemachte sozusagen der Religionen, wenn es um die Frage
geht. Um Besitzansprüche. Wem gehört das Heiligtum?
Meinen Sie, dass wenn man das ganz loslösen kann vom Kern der Religion? Dass es sozusagen nur um ein bloßes Territorium geht, weil dann ist ja die Frage, wozu brauche ich dieses Territorium?
Ja, aber jetzt wäre ich, schließlich hat es ja lang
genug... Ein symbolischer Ort jetzt gesprochen.
Naja gut, aber es hat lang genug funktioniert, nicht? Ich meine, es haben immer Juden in Jerusalem gewohnt und es haben immer Christen in Jerusalem gewohnt und immer Muslime. Und es hat niemanden gebissen, wer die staatliche Oberhoheit da, oder zumindest nicht sehr, außer bei den Kreuzzügen, nicht? Also das heißt... das ist überhaupt ein interessantes Phänomen, dass Religionen oder Völker oder wir sehr lange oft, nicht völlig problemlos, überhaupt Menschen können nicht völlig problemlos miteinander leben, auch die Alderseer und die Grundlseer. Also das ist auch in der menschlichen Natur. Aber es gibt lange Perioden in der jeweiligen Geschichte, wo keine der Religionen ihre Maximalforderungen erhebt. Wo man zu gewissen Kompromissen bereit ist, wo man um des friedlichen Zusammenlebens willen sich durchaus arrangieren kann, wo das alles halt, und irgendwann passiert etwas, wo plötzlich, und da geht es immer um irgendwelche Besitztümer, und plötzlich muss das Heiligtum, das früher allen zugänglich war oder was niemanden gebissen hat, wem jetzt das genau gehört, wo das jetzt plötzlich einem gehören muss. Nicht, wo man den Besitzstand nach außen hin absichert, wo man, also, und ich glaube nicht, dass das, also weil das heilige Jerusalem oder das Mekka der Mystiker ist im Herzen und nicht dort, wo es ist. Also die Religionen haben, alle drei haben eine sehr pietistische Variante, die immer darauf bestanden hat, dass diese Dinge eigentlich nicht wichtig sind, sondern dass sie im Herzen sein müssen. Von daher glaube ich, kann ich es einfach nicht glauben. Oder ja, man kann sie einbilden, dass man das glaubt, aber... Bitte.
Ja, ich stehe mal kurz auf, damit Sie mich auch sehen können. Ich hätte eine Frage wegen dem, was Sie erwähnt haben, sozusagen die gemeinsame Archäologie,
Die Archäologie des Gemeinsamen.
Mir kam da der Gedanke, vor langer Zeit darüber gelesen, das andalusische Kalifat war ja für Europa eine recht wichtige Anregung. Ja. Also da haben Leute Medizin studiert, da wurden adlige Europäer in diesem Kalifat sozusagen ausgebildet. Und das ist ja auch für Nordafrika, nordafrikanische Muslime eigentlich so eine Art Paradies, soweit ich das verstanden habe. Jetzt ist es so, dass es für uns sozusagen sehr oft, also sehr wenig reflektiert wird, dieses andalusische Kalifat und was es für Europa eigentlich gebracht hat. Also man könnte fast sagen, dass dort sozusagen ein Keim vielleicht gelegt worden ist von dem, was wir heute Naturwissenschaft nennen. Und zur damaligen Zeit war anscheinend das andalusische Kalifat fast Avantgarde, könnte man sagen. Meine Frage ist jetzt die, wie ist es passiert, dass sozusagen eben der Islam von einer sehr modernen, eben damals fast avantgardistischen Religion sozusagen in die Situation gekommen ist, wo er heute steht, wo er eher rückständig wirkt. Ist es eine Täuschung oder?
Nein, es ist so, dass natürlich, das ist alles jetzt sehr grobkörnig zusammengefasst, nicht? Also diese, natürlich war die Intellektualität in Andalusien oder in Spanien damals, die sich ja damals schon ein bisschen zusammengesetzt hat aus der jüdischen, der christlichen und der maurischen, nicht? Also die war eigentlich der Vorläufer unserer Renaissance. Und Dante, also das lässt sich mittlerweile nachweisen, hat sehr viel von Al-Ma'ri, nicht? Das ist also ein arabischer Dichter, der über das Paradies geschrieben hat und so. Also da gibt es eindeutige Songlines, wie man heute vielleicht sagen würde. Also es gab sehr viel Austausch, es gab sehr viel, wie soll man sagen, eine Art von Internationalität. Nur die waren auch keine Heiligen, ja, die Muslime in Spanien, und die haben fürchterliche Fäden untereinander auch gehabt. Und dass sie dann also die Herrschaft verloren haben, hatte auch Gründe, die in ihrer eigenen Kultur und in ihrer eigenen Geschichte zu suchen sind. Es gibt ja eine These, die also natürlich schwer zu verifizieren ist, aber die bei Kulturwissenschaftlern so ein gewisses Ansehen hat, nicht, dass also so länger als 600 Jahre sich keine Kultur permanent so oben halten kann. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Es gab auch genügend realistische Gründe, warum die islamische Kultur zurückgefallen ist. Einfach, weil sie gewisse Tatsachen nicht berücksichtigt hat, weil sie, wie sehr oft, sich dann mit der eigenen Kultur begnügt hat, nicht, und geglaubt hat, ohne Einflüsse weiter existieren zu können oder sich selbst genug war, wie wir das ja auch jetzt oft glauben, nicht? Also ich weiß, es ist müßig darüber zu streiten, jedenfalls diesen Niedergang hat es gegeben. Und diese Art der Buchstabentreue, nicht auch dem Koran gegenüber, die dann wieder Platz gegriffen hat, hat das ganze kulturelle Leben verarmt, würde ich sagen. Und also diese Verweigerung, die Mehrdeutigkeit religiöser Texte, und da ist die Bibel und die Tora und so, sind alle, glaube ich, ähnlich, nicht? Dass das Wort Gottes nicht eindeutig ist. Was ja auch verständlich ist, selbst wenn man jetzt, also Gott, in dem Moment, wo das Wort Gottes in eine menschliche Sprache übersetzt wird, unterliegt das Wort Gottes den Gesetzen der menschlichen Sprache. Und die menschliche Sprache ist vielleicht in der Mathematik, aber ansonsten nicht eindeutig. Und ich glaube, daran haben sich viele Theologen wundgescheuert, nicht? Dass sie diese Mehrdeutigkeit, die auch viel mit Poesie zu tun hat, die Poesie ist Nutznießerin dieser Mehrdeutigkeit. Und für mich wäre es immer interessant gewesen, oder Religion ist quasi für mich dann interessant, solange man ihren heiligen Büchern diesen poetischen Mehrwert belässt. Aber Menschen sind nun mal Idipfelreiter, nicht? Unter anderem auch. Die haben dann immer versucht, die perfekte Version also herauszudestillieren, und ich fürchte, das ist nicht möglich. Nicht? Das ja, ist schon die Gnostiker haben gesagt, die Wahrheit kommt nicht nackt in die Welt. Und so wie die Kleidung der Mode unterliegt, unterliegt die Sprache der Grammatik und ihrem Wortschatz. Und es wird immer schwierig sein, und daher ja auch heute im Islam nicht dieser für mich absurde Streit um wie weit sich die Frauen aus religiösen Gründen bedecken müssen. Und da gibt es die eine Fraktion, die sagt, das steht überhaupt nicht im Koran, dass sie sollen halt nicht sich, weiß Gott, wie da produzieren in der Öffentlichkeit. Und die anderen sagen, nein, man muss das und das. Und dann, also von der Burka steht überhaupt nichts im Koran, nicht? Das ist nachweisbar. Aber sagen Sie das jemandem, der sich einbildet, man muss göttlicher sein als Gott oder päpstlicher als der Papst, um vielleicht in den Himmel zu kommen. Mhm. Und ja, aber das, Sie haben völlig recht, gerade was die Sprache anbelangt, zum Beispiel, wir sind uns ja dessen überhaupt nicht bewusst, wie viel Arabisch wir sprechen täglich. Von Alkohol bis Zucker. Also Alkohol basiert auf dem Arabischen, Zucker basiert auf dem Arabischen, also von Razzia bis also unsere Wuchtungen kommen aus dem Persischen, vom Puchtan, nicht? Also von Kochen, also Backen. Die Pyjama, der Pyjama kommt auch aus dem Persischen, nicht? Also ich weiß es jetzt, ich kann nicht alles erinnern, aber es gibt da ein sehr hübsches Buch, also wo das alles drinsteht, nicht? Also unsere Sprache würde uns sofort verraten, wie eng die Beziehungen einmal gewesen sind. Und bis etwas in eine Sprache eindringt, dauert es ja eine Zeit lang. Nicht? Wir haben halt jetzt Anglizismen, die sind ortbar, wir wissen, warum wir sie haben. Sprache ist was Lebendiges, es hat da gar keinen Sinn, sich darüber groß aufzupudeln, weil vor 200-300 Jahren war halt Spotschamperl und Slavor und war halt Französisch. Also eine Sprache hat für vieles Platz. Also ich habe da überhaupt kein Verständnis für Purismen. Ich meine, man kann es natürlich auch übertreiben, das muss auch nicht sein, aber das Arabische hat auf jeden Fall die längstfristigen Spuren hinterlassen, außer Latein und Griechisch, würde ich sagen. Mhm. Bitte.
Die Archäologie des Gemeinsamen sollte diese Ergebnisse zeitigen, und zwar über gemeinsames Forschen in der Kunst, wie Sie das gesagt haben. Glauben Sie, dass das dort ankommt, im 20. Bezirk oder im Linzer
Frankviertel? Das glaube ich nicht, weil im 20. Bezirk kommt da die Geschichte Österreichs, also von den Babenbergern her, auch nicht an. Nicht? Also das wäre eine Illusion, das anzunehmen. Nicht? Also, leider gehen also weder die Floridsdorfer noch die Favoriten, ob jetzt türkischer oder sonst, gehen in die Albertina und schauen sich also da im Filmmuseum also die Meilensteine der Filmkunst an. Nur, auch wenn sie es nicht tun, bestimmt die Kultur eines Ambientes, sagen wir es mal ganz wertfrei, auch ihr Leben mit. Kultur ist nicht etwas, das man allen Menschen reinwirken kann, ja, in der puren Form. Aber Kultur hat Auswirkungen. Und dass etwas, dass man etwas tut oder nicht tun sollte, davon gibt es auch den Schatten im 20. Bezirk. Also der spricht sich auch in einer anderen Form bis dorthin durch. Umgekehrt gibt es aber auch, sagen wir, aus Favoriten oder aus Floridsdorf Musik, Dialektliteratur, die auch dann in den ersten Bezirk vordringt. Also das ist wie eine Osmose-Plasmolyse, oder wie man das nennt, das haben wir zufällig gemerkt aus dem Physikunterricht. Also wo diese Durchdringung, die natürlich einmal feinkörniger, einmal grobkörniger ist. Aber man darf sie nicht unterschätzen.
Ist nicht auch in der Alltagskultur Ähnliches zu konstatieren? Also hat dann wirklich nicht jeder einen Zugang zur Albertina, aber es haben viele einen Zugang zu so Lebenswenden, Geburt eines Kindes, Hochzeit, Sterben, das ja auch sehr stark von Religion besetzt sind und von religiöser Alltagskultur besetzt sind. Da wäre möglicherweise auch ein Weg.
Ja, das sind ja die Begegnungsdinge, die am besten funktionieren, nicht? Wenn man bei einer türkischen Hochzeit eingeladen ist oder also da habe ich noch nie gehört, dass es da zu größeren Problemen gekommen wäre. Mhm. Also diese Alltagskultur, die würde wahrscheinlich ganz gut funktionieren. Ich meine, dass die einen mehr grillen, nicht? Und die anderen, wie sogar nicht, also Herr Sarrazin, nicht, sich nicht zu schade war zu monieren, nicht? Dass also, ich weiß nicht, wie viel Kilo Hammelknochen da immer in diesen Berliner Parks abtransportiert werden müssen. Ja, mein Gott, wie viele Bierflaschen liegen nach einem Fest herum? Das zählt niemand, nicht? Das sind so die blinden Flecken, nicht? So in, ich habe vor kurzem in Wien im zweiten Bezirk in einer öffentlichen Bücherei gelesen und natürlich kommt es immer zu dieser Debatte und dann das erste war Ehrenmord, nicht? Und ich kann dann immer nur sagen, ja, ich verurteile das genauso, aber es gibt ein Gesetz, das ist gegen körperliche Verstümmelung, gegen Freiheitsberaubung, gegen Mord. Das ist ein Gesetz, das haben alle einzuhalten. Also da ist nichts hinzuzufügen. Also Klitorisbeschneidung ist Körperverstümmelung, also Ehrenmord ist Mord, ob mit oder ohne Ehre und so weiter. Aber man wollte weiter über Ehrenmorde also reden und reden und reden. Und plötzlich hat sich eine, ich denke, es war eine Türkin oder eine Kosovarin, jedenfalls sie hat sehr gut Deutsch gesprochen, war aber sicher eine einfachere Frau und hat dann gesagt, seit 5 Jahren, in den letzten 5 Jahren hat es in Österreich einen Ehrenmord gegeben und viele, viele andere österreichische Männer, die ihre Frauen umgebracht haben. Kann man nicht auch sagen, dass das ein Brauch ist? Also, ich meine, alles gegen Ehrenmorde, nicht alles gegen Justiz, die das berücksichtigt bei einem Mord. Ich finde, bei einem Mord gibt es keine mildernden Umstände. Aber bitte, nicht, also nur weil das Ehrenmord offensichtlich so faszinierend ist, vielleicht auch weil die geheimen Wünsche da eine Rolle spielen, nicht, dass man Mord ein bisschen kaschieren kann, nicht, oder ein bisschen.
Aber man ist natürlich beim Thema Religion, so wie wir es am heutigen Abend ja auch wieder haben, versucht, immer an diesen extremen sozialen Auswirkungen den Charakter einer Religion festzumachen. Ich würde ganz gern nur auf den Punkt kommen, man kann Religion ja auch ernst nehmen.
Ja, ja,
also sozusagen in ihrem innersten Kern und zum Beispiel sagen bei Lebenswenden, also dort, wo sozusagen der Mensch das Empfinden hat, dass er in einen Kontakt tritt oder getreten wird, der über ihn hinausgeht. Das, was man mit Transzendenz bezeichnet. Und für diese Momente oder für den Versuch schafft er dann Rituale, er versucht eine Sprache, er geht über die Mystik, über die Poesie, versucht er das irgendwo zu fassen, worum es ihm da geht. Ob wir nicht in dem Punkt zwischen den Religionen das größte Verständigungspotenzial haben, weil dort alle hinwollen im innersten Kern.
Das ist das, was ich zum Beispiel immer in meinen Dings als die Mystik sehe. Nicht? Also, die können sich alle sehr schnell einigen. Also wenn man sich die mystische
Heißt Literatur das dann, wir müssen anschaut, eigentlich mehr über die Religion an sich reden, über den Glauben reden, damit
die
wir,
wollen,
damit wir
bitte
uns verständigen können?
Die
auf der Ebene der Ehrenmorde,
also ich würde sagen, Mystik ist eine, natürlich auch eine sehr intime Geschichte, nicht? Weil über die mystischen Erfahrungen letztlich nur schwer zu berichten ist. Es haben es zwar alle versucht, die das hatten, ja? Aber es ist trotzdem etwas, was man nicht von der Kanzel herunter predigen kann, nicht? Oder was man, wo schon also eben auch diese Innerlichkeit ins Spiel kommt. Bei den Muslimen steht vor allem die Gottesliebe dann im Vordergrund, nicht? Dieses sich auflösen in einem anderen, nicht? Also das sind natürlich Dinge, nur da geht es dann nicht um Besitzstände, nicht? Also, Felsendom oder was weiß ich, oder steht, sondern das sollte da drinnen sein. Nicht? Das ist, und da kann man auch dann viel leichter sich darüber verständigen, als sich
könnte,
die aber auch immer religiös begründet werden.
Könnte das Fremdeln nicht ein bisschen damit zusammenhängen, dieser Tage mal mit einem evangelischen Theologen gesprochen und der hat gesagt, wir leben in einer Gesellschaft, da tun wir uns viel leichter über alle Formen von sexueller Praxis öffentlich zu reden, als über Mystik, über religiöse Erfahrungen. Könnte das nicht auch ein Problem sein, wenn wir über das Eigentümeln und Fremdeln reden, jetzt im Kontakt mit Menschen, die von sich sagen, ich bin gläubige Muslime, dass uns die Sprache fehlt.
Da gebe ich Ihnen durchaus recht, dass es den meisten von uns wahrscheinlich schwerfällt, also zu akzeptieren, dass wie viele junge Frauen, die ich kenne, sich wirklich das Kopftuch umbinden, weil sie glauben, das gehört zu ihrer Religion. Das ist auch etwas, worüber man nicht argumentieren kann, finde ich. Nicht? Man kann es nur respektieren oder tolerieren oder was auch immer, wofür ich immer eingetreten bin. Nur in dem Moment, wo es aufgezwungen wird, kann ich nicht mehr mit. Ich habe für jede junge Muslimin Verständnis, die darin ein Zeichen ihrer Identität sieht oder ihres Glaubens. Aber in dem Moment, wo ihr Vater, ihr Bruder oder ihre Mutter oder irgendwer sie dazu zwingt, sich dieser Kleiderordnung zu unterwerfen, also kann ich nicht verstehen und will ich auch gar nicht verstehen. Warum soll ich das verstehen? Ich meine, ich werde dann natürlich, ich glaube, man muss dann aber auch noch sagen, gerade zu dieser Kopftuchfrage, die ja wirklich bereits eine sehr leidige ist, dass meine Ansicht dazu immer die wäre, es nicht hochzuspielen. Es nicht immer, dass man die Integrationsprobleme wieder an den Frauen festmacht, nicht? Und an diesen Kopftüchern halte ich für verfehlt, nicht? Es ist auch so, wenn das so polarisiert wird, hat auch jedes dieser jungen Mädchen oder dieser jungen Frauen eine große Schwierigkeit, wenn sie sich anders entscheidet. Weil wer sich zuerst so da hineingesteigert hat und sich so gegen, nicht so wie junge Leute das oft tun, nicht, und darf ich nicht vergessen, was wir auch alles getan haben, nur um gegen den Mainstream zu schwimmen, nicht? Also wenn man das aber dann, wenn man dann diese jungen Leute so drauf festlegt, dann haben sie es auch, haben sie es noch schwerer, das halt wieder sein zu lassen. Also ich würde sagen, ja, sollen sie es tragen, also solange es nicht anderen aufgezwungen wird. Ich bin auch absolut dagegen, wie in der Türkei, dass man Frauen mit Kopftuch quasi die Bildung verwehrt, indem man sie nicht in die Universitäten lässt. Natürlich kommen es dann alle zu uns, nicht? Also wo das noch frei ist, nicht? Also, aber ich finde es einfach nicht in Ordnung, weil die hätten ja eine Chance, wenn man Bildung ernst meint, gerade an der Uni vielleicht herauszufinden, dass sie kein Kopftuch mehr tragen möchten, nicht? Aber wenn man sie erst gar nicht reinlässt, nicht? Also halte ich das, haben sie diese Chance nicht.
Mhm. Ja. Wir haben noch eine Wortmeldung und dann beschließen wir die Runde.
Ich möchte nur kurz erzählen, wir kennen ein junges Mädchen.
Würden Sie das Mikrofon bitte ganz?
Ja. Ja, bitte. Und die war hier bei uns in Linz, als 14-, 15-Jährige, kam aus einem völlig atheistischen Land. Sie kam dann wieder zurück nach Albanien, ist dann nach Italien gegangen, hat dort Medizin studiert, arbeitet jetzt in Bologna an einer medizinischen Klinik. Und wir haben sie heuer wieder besucht. Ich habe sie jahrelang nicht gesehen. Sie kommen in diese Wohnung, sie macht uns die Tür auf, sie hat ein Kopftuch. Die Familie, wir waren völlig überrascht. Die Familie ist auch dagegen. Und ich habe sie dann gefragt, sag, warum trägst du jetzt ein Kopftuch? Was soll das eigentlich? Hat sie gesagt, ich tue das für Gott.
Ja.
Sie ist nicht gezwungen, sagt, wie geht es dir im Krankenhaus damit? Sagt sie, sie haben sich daran gewöhnt.
Also ich kenne auch solche Fälle, nicht so, vor allem aus Kairo, Universitätsprofessorinnen, die ich noch kannte, ohne, gut, da in den Ländern selber, gerade wie in Ägypten, ist natürlich auch ein gewisser sozialer Druck da. Aber für manche ist es schlicht und einfach diese, eine Identitätsfrage und auch zu zeigen, ich bin zwar gebürtige Muslimin oder ich komme aus der Gegend, die wäre quasi eh nicht ganz ernst genommen, aber ich zeige euch jetzt, dass ich, obwohl ich ein Kopftuch trage, das auch alles machen kann. Das ist natürlich nicht bei allen der Grund, aber bei manchen, also ich kenne einige solche. Vor allem oft also rufen mich junge Mädchen an, die eine Arbeit über eins meiner Bücher schreiben und ich verabrede mich mit denen und dann komme ich ins Kaffeehaus und dann sehe ich, dass sie also Kopftuchträgerinnen sind, nicht? Und dann rede ich so und dann sage ich, wie ist denn das? Also hat ihre Familie, nein, mein Vater hat gesagt, das macht mir nur Schwierigkeiten, sage ich, ja, und warum dann? Ja, weil ich tue das, weil ich Muslimin bin und sage ich, na und was wollen Sie mal werden? Ärztin, Anwältin, sage ich, und wie ist das in der Schule? Meine Mitschüler, die tolerieren, also die finden das in Ordnung.
Also Sie sehen, auch am Ende dieses Abends bleibt das Fremdeln über das Eigentümeln der anderen und unser eigenes Eigentümeln, das erkennen wir ja meistens nicht so gut und darüber fremdeln dann die anderen. Danke vielmals, dass Sie gekommen sind. Vor allem danke Ihnen, Frau Frischmuth, dass Sie so interessant und lebendig erzählt haben.